Dritter Teil. Und was im Morgenland geschah. Ein Mensch war Jerusalem mit Namen Simeon. Er kam auf Anregung des Geistes in den Tempel. Erstes Kapitel. Das Schicksalsjahr 7 vor Christi, guter Wille, falsche Erkenntnis und ein geheimes Ziel. In Jerusalem geht's zu, als gäbe sich ganz Rom ein Stelldichein, obwohl das arm gewordene Juda nicht viel bieten kann. Geheime Worte raunen, nach denen sich nicht nur die Hände, ungesagt und unbewusst auch Herzen strecken, um ein Überirdisches zu erlangen. Wie ein Windhauch flüstert es rundum. Es muss etwas kommen, es muss anders werden. Der Erlöser, du armer Narr, was fantasierst du dir zusammen? Seit 700 Jahren warten wir auf den Messias und kam kein Helfer, der Befreiung von der Knechtschaft gebracht hätte, die uns gar so oft betraf. Man sieht sich scheu nach allen Seiten um. Geht es einzig um die Freiheit, dann brauchen wir auf nichts zu harren. Wir haben uns die Grube selbst geschaufelt und stehen schon mit einem Fuße drin. Auf das Innere, auf den Glauben kommt es an. Darauf, du Narr, keine Welt kümmert sich darum. Hi, Geld. Man macht das Münzenzählen nach und klopft sich auf den Bauch. Und hi, die Nahrung, beweise es, dass uns die Tausende von Jahren vorwärts brachten, dann glaube ich freilich an den Gott der Welt und an keinen anderen. Höre dich, der Tempel kann sogleich dein Urteil haben. Aber darum geht es nicht, vielmehr um. Sie verschwinden, taktmäßig harte Schritte hallen und eine Ronde, eine Streifwache, biegt schon um die Ecke einer grauen Mauer. Es ist streng verboten, sich zu rotten, denn wo ein Aas ist, sammeln sich die Geier. Es brodelt überall. Rom befürchtet einen Aufstand. Ein neuer Landpfleger kommt. Nach den bisherigen denkt niemand an Erleichterung. Man flüstert einen Namen. Quirinius. Ha, nur keine falsche Hoffnung hegen. Ein Wort taucht wieder auf. Ich lasse mich vom nächsten Löwen fressen, wenn der neue besser ist. Ach, nur ein wenig leichter, dass man in der Stadt, im eigenen Lande gehen könnte, wie lange und wohin es nötig ist. Auch im Tempel, auf den Rom es abgesehen hat, wird geflüstert. Die Landpfleger mussten knirschend eingestehen, dass er noch immer seine Macht besitzt, mit der er unterm Volke wuchert, trotz vielerlei Beschränkung, ungerecht dem Tempel aufgelastet. Bis jetzt hat keiner der Cäsaren Ziel erreicht. Die Bastion, von der aus mit weniger Aufwand das Land zu unterjochen wäre, wie es jenseits der Alpen teils gelungen war. Es ist ein Schicksalsjahr, 7 vor Christus, in dem zwei hohe Priester an das Ruder kamen. Ataja, ein schwarzhaariger Mann, dessen dunkles Äußere als Spiegel seines Wesens angesehen wird, macht der Besatzung viel zu schaffen. Die raffinierten Römer kommen nicht an ihn heran. Das Volk muss doppelt büßen, denn ein Ataja weiß, wie sich Zitronen pressen lassen. Dabei handelt er so überzeugend, dass sogar die Ärmsten freudig geben, nämlich für die Rebellion, die der Tempelerste plant. Der zweite Hohepriester, Zacharias, ist das genaue Gegenteil. Ataja hat als guter Menschenkenner nie versucht, ihn für seine Maulwurfsarbeit zu gewinnen. Braucht er aber einen Mittelsmann, sowohl der römischen Behörde, dem vier Fürsten als auch dem Volke gegenüber, so weiß er keinen besseren als Zacharias, der ihm unbewusst die Kastanien aus dem Feuer holt. Zacharias, noch aus der reinen Priesterschule stammend, münzt des ersten Wort als Wahrheit, weil er selber keine Lüge kennt. Er ist das sicherste Zünglein an der Waage zwischen Rom und Jerusalem, zum Teil sogar für andere Gebiete. Beide Hohepriester sind für 7 Jahre als Synedriums Erste gewählt und zugelassen worden. Für länger erlaubt es die Besatzung nicht. Am Tag, der hier beschrieben wird, verhandeln beide miteinander, Ataja seinen Zorn verbergend, Zacharias ruhigen Gemüts. Zwar will er gern sein Juda frei und ledig wissen, doch er sieht aus, Gottes Geist, dass des Volkes Not nicht ohne weiteres einzudämmen ist. Auch macht er sich nichts vor, dass es durch die Lasten gläubiger geworden wäre. O nein, viele sind zu mürb gewalkt, um vom Glauben Kraft zu schöpfen. Viele denken zeitgemäß, sobald sie etwas besser leben können. Von dieser Sorte gibt es eine Menge, die den Römern willig dienen und so ihr eigenes Volk verraten. Der Rest, die wenigsten, glauben und hoffen, wie der zweite Hohepriester, auf die Hilfe ihres Herrn. Ataja redet über die 3 Gruppen. Mit den Zermürbten ist das meiste anzufangen. Man müsste sie zum Hassen bringen. Zum Hassen? Zacharias fragt's verwundert. Ataja merkt den Fehler Zacharias gegenüber. Ich meine so, verbessert er sich rasch, ohne eine Miene zu verziehen. Diese Leute brauchen einen neuen Lebenstrieb. Muss man Rom nicht hassen, wenn dafür der Ein-Gott-Glaube unserer Väter zu bewahren ist? Wie viel Götter bringt Rom mit? Weniger die Unsichtbaren als mehr solche, die eine harte Geißel schwingen, über kurz oder lang, und wir müssen, wie zu Babel, ihren Göttern Opfer bringen. Willst du das? Möchtest du nicht alle Kraft da widersetzen, um Juda bei dem Glauben seiner Väter zu erhalten? Zacharias horcht in sich hinein, etwas warnt, ob der erste reinen Herzens sei. Müsste nicht in diesem Schicksal alle Priester sich allein zum Höchsten wenden, der zu seiner Zeit und ohne Mühe Rom zertreten kann? Die Übergriffe häufen sich. Im letzten Jahre gab es mehr Verurteilungen als während des Pompeius ganzer Zeit. Doch wer ruft den Herrn noch an in dieser Not? Die Tempeldienste und Gebete sind so schal geworden, armselig, wie die letzte Pracht der Priesterkleider, die die Feinde übrig ließen. Wüsste Zacharias, dass Ataja gar nicht an den Glauben denkt, dass er triumphal seine Fäuste über Rom erheben will, er würde sein geweihtes Kleid wie einen Kittel von sich werfen. Doch der Himmel hält ihn fest, seines Glaubens wegen zu des Volkes letztem Heil, wenn Jerusalem den kommenden Erlöser anerkennt. Das weiß noch keiner von den beiden. Jetzt entgegnet Zacharias und kürzt endlich Athajas ungeduldiges Warten ab. Es ist höchste Pflicht, unseren Glauben zu erhalten, das einzige Gut, das Rom nicht fressen kann. Nur kommt mir's manchmal vor, als ob es gar nicht um den Glauben geht, vielmehr um. Wo denkst du hin? Unterbricht Ataya. Kann man mehr erreichen, als dass Rom uns wenigstens die Freiheit wieder gibt, unsere Gottesfeste abzuhalten? Denn alsdann kann er sagen, dass er eine Hoffnung auf den Messias schüren will, was in freier Predigt festzustampfen wäre? Alle Männer und seinetwegen alle Frauen sollen seine Rede trinken wie ein süßes Gift. Der Messias kommt, er macht die Herzen frei. Herz wäre allerdings nur die Parole. Sich gewaltsam zügelnd fügt er beiläufig hinzu. Zacharias, du bist im Verhandeln gut. Du könntest, wo der Landpflegerwechsel vor sich geht, gewissermaßen zwischen Tür und Angel bitten. Es ist ein jüngerer Tribun, Cornelius, er soll nicht ungut sein, eine weiße Schwalbe unter Schwarzen. Haben wir das Privileg erst in der Tasche? Er braucht lange Zeit, um alle Privilegien zu prüfen. So lässt sich während ein paar Jahren der unser Glaube auferwecken. An Judas völkische Auferstehung denkt Ataja und bald unter seinem Mantel die Faust. Zacharias ist erfreut. Ataja meint es also ehrlich, obwohl er sich nicht viel verspricht, gerade jetzt mit solchem Hauptanliegen den Tribun zu überfallen, möchte er es gerne wagen. Vielleicht? Du hast recht, sagt er eifrig. Das Dringliche muss geschehen. Lasse uns im Allerheiligsten vor der Bundeslade beten, dann wird der Gang gesegnet sein. Ataja nickt, lässt aber Zacharias beten und hört nichts als hie und da die Inbrunst seiner Stimme. Er betet nicht. Er überlegt, wie das etwa gewonnene Privileg in seinen Gottesdiensten auszunutzen sei. Vom Zeitpunkt aus betrachtet darf man ihn nicht schelten. Er fühlt mit seinem Volk und die Geschichte, zumal ab Pompeius, die er viel studiert. Zacharias tut es auch. Bloß von anderer Warte aus, konnte ihn kaum anders prägen. Er ist kein böser Mann, kehrt auch nicht allzu sehr den Obersten heraus. Den Ärmsten gegenüber ist er oft so hilflos, bis zu Tränen gerührt. Beinahe übersieht er es, als Zacharias sich erhebt. Er tut so, als ob er auch noch bitten wolle vor der falschen Altarflamme, das Einzige, das ihn hier bedrückt. Zacharias beschönigt nicht, weil auch er zu dieser Lüge schweigen muss. Hätte er nur einst gelebt, als die Flamme wieder neu durch Isai erglühte. Verstohlen seufzend macht er sich bereit, um ins Tribunat zu gehen, in dem seit 14 Tagen Cornelius residiert. Ataja, dem es bange wird, weil man nicht weiß, was so ein junger Römer tut, hält ihn zurück. Die Hauspriester Maluch und Petatja sollen hin, dich anzumelden, Diener sollen dich begleiten. Deine Sorge tut mir wohl, lächelt Zacharias ernst. Bedenke aber, jeder wird nach Waffen untersucht, da wäre es gleich aus. Und ohne, was könnten sie mir nützen? Stießen ich und der Tribun zusammen, so ist es besser, wenn ich alleine bin. Der Römer wird es mir verargen, wenn ich mit Begleitung komme. Etwa verlerne nicht nur ich. Zacharias deutet in die Tempelrunde, sondern viele ihre Sprache. Du verstehst. Ataya rafft sich auf. Soll ich selber? Zacharias wehrt fast heftig ab. Einer von uns muss dem Volk erhalten bleiben. Der Erste atmet heimlich auf. Das Angebot war nicht so ernst gemeint. Sein geschürtes Feuer darf nicht mehr verlöschen, wenn er Rom zerbrechen will. Zacharias stört sein Überlegen. Die Richter Jaor und Tola sind fähiger. Auch muss ich ihnen auf dem Fuße folgen, sonst komm ich gar nicht erst hinein. Richtig. Manchmal dachte ich, du wärest so ein halber Träumer, der in unsere Schicksalszeit nicht passt, aber du kannst blitzschnell denken. Zu unserem Besten. Zum Besten unseres Glaubens und des Volkes, erwidert Zacharias feierlich. Also doch ein halber Träumer, sagt Ataya leise, als sich die Türe hinter Zacharias schließt. Immerhin möge ihm ein Schicksal gnädig sein und dass er uns erhalten bleibt. Er gibt Befehl, den Zweiten anzumelden. Ganz privat, lautet seine Losung.